verstehe nicht, dass man dann sich irgendwelcher Großkanzleien bedient, die eben auch noch extra teuer sind.
Respektabel, Streitwert. Wow.
Sehr smart, sehr smart. Ärgere mich, dass ich nicht drauf gekommen bin.
Nicht wieder Mandatsgeheimnis, ne?
Mandatsgeheimnis. Das ist natürlich völlig verquer.
Plaudern mit Patsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Moin Steffi.
Ich freue mich sehr auf das, was du heute mitgebracht hast. Einmal hin alles drin. RKI, BND, Auskunft, Anwaltshonorare. Was ist da los?
Ja, es ist ein Potpourri von spannenden Rechtsfragen und es geht wie oft ums Geld. Die Auskunftsklagen haben ja immer die Schwierigkeit, dass der die Auskunft haben will, seine Anwälte bezahlen muss und meistens gegen eine Behörde kämpft, die offensichtlich überhaupt kein Problem damit hat, Millionen Honorare an ihre Anwälte zu zahlen. Also wir wissen durch die Anfrage eines Bundestagsabgeordneten, dass damals das Verkehrsministerium für die Klagen auf Auskunft und Akteneinsicht zur Tollcollect-Affäre ca. 250.000 Euro pro Fall bekamen. Bei einem Streitwert von 5.000 Euro. Ich hatte immer gedacht, es gäbe irgendwie sowas wie Gebührenüberhebung. Aber
das ist einfach respektabel, Streitwert. Wow.
Ne? Gut, ich muss zugeben, ich kann das auch nicht bei Streitwertabrechnung machen. Ich habe da auch ein Stundenhonorar. Nicht?
Ja,
sonst würde man 1.000 Euro für 1.000 Stunden bekommen. Das klappt nicht, wenn man Angestellte hat und irgendwie auch sich selbst ernähren muss. Aber irgendwo in der Mitte müsste, glaube ich, eine sinnvolle Grenze sein. Und vor allen Dingen, ich finde immer, Behörden haben ja riesige juristische Abteilungen von hochqualifizierten Anwälten. Ja, sie nehmen ja nur die bestqualifizierten Anwälte. Warum die nicht beim Verwaltungsgericht eine IFG oder presserechtliche Klage betreuen können, ist mir unklar. Denn so schwierig ist es nicht. Und ich verstehe nicht, dass man dann sich irgendwelcher Großkanzleien bedient, die eben auch noch extra teuer sind.
Ja, aber die haben natürlich den Unterbau mit den ganzen Associates und wissenschaftlichen Mitarbeitern und Referendaren, um bury them in paper zu praktizieren. Das kannst du natürlich in-house, ist schwierig. Selbst mit KI ist das eine Herausforderung.
Also das Innenministerium schafft das, in bury them with paper zu bearbeiten. Das machen die gerade. Ich hatte ja diese völlig unbotmäßige Frage gestellt. Geben Sie mir doch mal bitte die Unterlagen, die das gescheiterte Verfahren zur Verabschiedung eines Transparenzgesetzes beinhalten.
Ja, genau.
Und da hatte ich ja eine Klage einreichen müssen. Ich wollte eigentlich nur eine Übersicht von Unterlagen haben, mitten während des Verfahrens. Man wollte wohl sehen, ob ich tatsächlich bis zum Verwaltungsgericht gehe. Also in der Mitte des Verfahrens hat man diese Übersicht, wenn auch auf einer Mini-Seite und so, dass man mit Lupe das lesen musste, gegeben. Das Verwaltungsgericht fand das Verhalten des Innenministeriums auch nicht so klug und hat die Kosten alle dem Innenministerium auferlegt. Dann habe ich als Anfrage aufgrund dieser Liste gesagt, bitte legen Sie mir doch diese und jene Unterlagen vor. Dann bekam ich eine Sendung von Hunderten von Schreiben, nicht geordnet, nicht paginiert. Und ich sollte jetzt offensichtlich gezwungen sein, sie dieser Liste zuzuordnen. Was natürlich, ne, man kann ja eine Klage nicht einreichen, wenn der Antrag erfüllt ist. Man weiß aber gar nicht, ob der Antrag erfüllt ist.
Muss dann checken. Ja.
Das ist ein spannendes Rechtsproblem, was wir aber, weil wir uns ja nicht durch so ein Verhalten abspeisen lassen, jetzt vom Verwaltungsgericht klären werden. Schoch schreibt dazu, die Behörde ist verpflichtet, das Ganze in einer geordneten Form vorzulegen. Und eben nicht bury them in paper, also ein großer Papierhaufen. Naja, das also zu bury them in paper, ja. Und wir versuchen natürlich, nächstes englisches Wort, ein level playing field, also wo beide Parteien die gleichen Chancen haben, wiederherzustellen, indem wir versuchen herauszufinden, wie viel Kosten die Anwälte, die der Bund, die Behörde beauftragt hat, und die Behörde damit so ein bisschen davon abzubringen, also auf Steuerzahlerskosten in die Vollen zu gehen und uns tot zu arbeiten mit unzähligen Schriftsätzen, die keiner braucht. Die Frage, ob man die Anwaltshonorare wissen darf, hat allerdings eine ganze Reihe von Gerichten beschäftigt. Und jetzt kommt's, also das VG Köln und auch nachfolgend das OVG sagten, na selbstverständlich. Mein geliebtes VG Berlin, also es gibt ja keinen Grund der Behörden, der dumm genug ist, als dass er vom Verwaltungsgericht ernst genommen wird.
Sag nicht, es kommt wieder Mandatsgeheimnis.
Entschuldigung, ich berichtige mich. Nicht ernst genommen.
Nicht wieder Mandatsgeheimnis, ne?
Mandatsgeheimnis, ja. Oh, es ist das Mandatsgeheimnis des Anwalts, das der Auskunft entgegensteht. Das ist natürlich völlig verquer, denn der Mandant ist ja von mir sozusagen auf Auskunft verpflichtet und das Mandatsgeheimnis soll den Mandanten davor schützen, dass sein Anwalt etwas herausgibt, nicht umgekehrt. Diese völlige Verdrehung der sozusagen Logik des Mandatsschutzes hat aber auch das OVG bestätigt, OVG Berlin-Brandenburg. Auch da die Tendenz, es kann nicht dusselig genug sein, wenn es die Regierung schützt, wir glauben es.
Aber warte, so, ist ja Brandenburg.
OVG Berlin-Brandenburg.
Ja, aber der Brandenburg mit drin, also alles rechtswidrig in Brandenburg.
Ja, könnte auch.
Jetzt mal, Christo, warum immer wieder? Weißt du, wenn die mal einen kreativen Tipp wollen, dann könnte man vielleicht, wie wär's denn mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, die Honorarhöhe, wie wär's denn damit?
Das kommt natürlich auch, ist aber schwer
da. Nein, das war ein Witz.
Natürlich. Also auch das wird, aber das ist schwer darzustellen bei so Gesamtbeträgen, die ein Ministerium für die Kanzlei XY oder für alle Kanzleien ausgegeben hat. Also wo man da auf dem einzelnen Kanzlei was zuordnen kann und was erfahre ich dann? Sie haben 500.000 Euro bekommen. Das ist eigentlich kein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis.
Ja, aber das mit dem Betriebs- und Geschäftsgeheimnis, das überzeugt mich nicht. Die Höhe des Stundensatzes ist doch kein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Also jetzt nach meiner bescheidenen rechtlichen Auffassung und die Gesamtsumme schon gar nicht. Oder? Wie siehst du das?
Aus Sicht der Verwaltungsgerichte scheint das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis zu sein. Das heißt, wenn man weiß, wie viele Stunden der Anwalt darauf verbracht hat und dann die Gesamtsumme durch die Stunden teilt, das soll man nicht erfahren dürfen.
Ich verstehe das einfach nicht, weil du kannst für gewisse Rechtsgebiete, für gewisse Kanzleien, weißt du sowieso, wo in etwa der Stundensatz liegt. Für mich persönlich wäre ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis eher, wie kriegst du die Mandanten dazu, diesen Stundensatz zu zahlen, aber nicht der Stundensatz an sich. Also das finde ich wäre...
Also ist genau richtig, was du sagst, aber dann gibt es noch ein zweites Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Wie vermittle ich meinem Mandanten, dass ich diese horrenden Honorare durchhalten und abrechnen darf, auch wenn der Anspruch der Gegenseite gerechtfertigt ist? Und wie vermittle ich ihm nach 3-4 Jahren, dass ich bei einem Streitwert von 5.000 Euro 250.000 Euro oder 350.000 Euro dafür abrechne?
Das ist ein Betriebs-
und Geschäftsgeheimnis. Aber vielleicht, und das ist ja der vierte Punkt bei der Prüfung eines Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses, gibt es ein berechtigtes Interesse des Geschäftsgeheimnisinhabers an der Geheimhaltung?
Spannend. Vielleicht findest du ja einen Journalisten, der dazu mal presserechtlich Auskunftsantrag stellen möchte.
Ja.
Spannend.
So, da diese Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz gelaufen sind, war beim OVG Ende. Und wir haben uns dann überlegt, Mist, was machen wir jetzt? Und hatten irgendwie nicht die Lust, jedenfalls meine Mandanten, das verstehe ich auch, nochmal im Hauptsacheverfahren das rauszuklagen. Denn das braucht ja dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, bis wir möglicherweise, OVG Berlin-Brandenburg konnte man sich auch wieder vorstellen, also wir mussten ja vors Bundesverwaltungsgericht gehen und kommen. Und da hatte ein sehr gewiefter Kollege und Journalist, also nicht wir, die super gute Idee, nämlich Herr Müller-Neuhoff vom Tagesspiegel, der einen Privatspaß, den er dann auch publizistisch auswertet, hat, immer wieder intelligente Klagen zu machen. Was hat er gemacht? Er sagt, das Problem muss gelöst werden und hat schlichtweg den BND verklagt. Der BND hat nun in 50 Nummer 2 VBGO, da ist die Direktzuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts. Und er hat mit Erfolg den BND auf Mitteilung der Honorarsummen der Anwälte, die den BND vertreten, verklagt.
Das ist ja smart.
Sehr smart, sehr smart. Ärgere mich, dass ich nicht drauf gekommen bin, aber wir hätten eben auch erstmal, ja, naja, gut. Also hätte ich drauf kommen können sollen. Er ist drauf gekommen, bravo, Hochachtung. Und im September hat das Bundesverwaltungsgericht dann mit sehr klaren Worten diese Thesen des OVG Berlin-Brandenburg und VG Berlin zurückgewiesen und gesagt, es hätte nun gar nichts mit dem Anwaltsgeheimnis zu tun. Möglicherweise könnte das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis betroffen sein, aber hier beim BND nämlich nicht. So, damit haben wir jetzt endlich die Rechtsprechung, dass die Anwaltshonorare herausgegeben werden. Und nun kommt es zu spannenden Sachen. Nämlich, wir hatten ja einmal das RKI, ja. Und jetzt kommen wir zum RKI, auf Nennung der Honorare verklagt. Und zwar, was sie in den IFG-Verfahren für externe Anwälte gezahlt haben. Und zwar zwischen 2020 und 2024 369.000 Euro. Das ist hauptsächlich ein Verfahren, was ich gegen das RKI auf Offenlegung der sogenannten RKI-Protokolle geführt habe. Und um jetzt vorsichtig zu sein, gewonnen kann ich nicht sagen, weil in der Mitte des Rechtsstreits hat das RKI dann alle Unterlagen herausgegeben. Daher musste ich für erledigt erklären, etc. pp. Also 369.000 sozusagen völlig vergebens, eigentlich nur zur Verzögerung der Herausgabe über mehrere Jahre investiert auf Steuerzahlerkosten. Ich finde, für ein Institut wie das RKI ist das blamabel und auch skandalös, denn sie sollen Forschung begehen, sie sollen informieren und sie sollen nicht die Information vorenthalten. Nun wird es aber noch schöner, denn Herr Müller-Neuhoff hatte dann auch, steht dann auch im Tagesspiegel, welche Kanzlei das ist, gefragt, was hat denn das RKI an diese selbe Kanzlei von 2020 bis 2025 für die Abwehr von Presseauskunftsansprüchen und IFG-Ansprüchen gezahlt. Also nicht nur IFG, sondern auch Presse. Und jetzt darfst du mal schätzen. Also es ist ein Jahr mehr und es ist ein kleines Rechtsgebiet im Auskunftsbereich mehr.
Viel höher.
Also wir kommen auf 749.000 Euro. 749.000 Euro.
Ah, guck. War ich noch pessimistischer. Ich hätte getippt roundabout eine Million.
Ja. Also bei den IFG-Verfahren, wie gesagt, ist es sehr übersichtlich. Da gab es nicht allzu viele. Ja, und deshalb bin ich jetzt gespannt, wie man noch weitere 300.000 für presserechtliche Verfahren und deren Abwehr ausgeben konnte. Ja, so geht die öffentliche Hand, in diesem Fall das RKI, mit Steuerzahlergeldern um. Und letztendlich, wie in einem IFG-Verfahren, haben sie es dann rausgegeben. Also rein zur Verzögerung des Rechtsstreits und eben um Kläger, Antragsteller, die kein Geld haben für eigene Anwälte und die das ökonomisch nicht durchhalten, offensichtlich in der Mitte verhungern zu lassen. Das finde ich nicht richtig.
Ja, ich sag's mal, wie der Berliner sagen würde, das ist aber oll.
Ja. Ja, das ist wohlhaltend formuliert. Aber ja, so wird der Steuerzahler geplündert, eben auch beim RKI gibt es eine Justiziarin, ja, die kann auch ein IFG-Verfahren bewältigen und auch drei IFG-Verfahren und auch ein presserechtliches Auskunftsverfahren. Am besten, man gäbe einfach die presserechtliche Auskunft und das wär's. Zugegebenermaßen haben möglicherweise in dieser Zeit auch ein paar Leute, ein paar Schwurbler Anfragen gestellt. Wenn sie den Anspruch haben, dann haben sie ihn und wenn es zugeschwurbelt ist, nach der Anzahl der Aluhüte oder sowas gefragt, dann muss man es ja auch nicht beantworten. Das kann man dann auch durchkämpfen.
Aber, nee, aber genau die erkennst du ja relativ schnell. Die Schwurbler erkennst du, die gibt es ja überall. Absolut. jeder, der IFG-Anträge bekommt, der kennt diese Schwurbler. Das ist dann halt so. Aber weißt du, was ich daran so traurig finde? Diese Masse an Geld dafür, dass es dann am Ende nach erster harter Gegenwehr doch erfüllt wurde. Und dann denke ich, warum?
Was hätte man mit 750.000 Euro Sinnvolles machen können? Ja, Krankenschwestern besser bezahlen oder Kindergärten bauen oder irgendwas. Aber es wird in diesem Bereich, gibt es offensichtlich, also es muss ja leider auch nicht vergeben werden nach europäischem Vergaberecht. Es gibt auch keine Kontrolle. Und wenn, kommt die Kontrolle ex post, wie vom Rechnungshof, der eben sagt, auch der Bund hat die Pflicht, wahrheitsgemäß vorzutragen. Ist ja auch eine schöne Marginalie. Gut, aber das Gute und das Interessante ist, wenn ich also ein Problem habe, dann kann ich den BND verklagen. Und der ist ab jetzt sozusagen die Möglichkeit, um sofort zum Bundesverwaltungsgericht zu kommen und dort entscheidende Rechtsfragen zu klären. Also guten Move des Kollegen.
Großartig. Lieblingspassiv legitimierte Nummer 1.
Ja.
BND. Nice. Sehr, sehr spannend. Auch wenn auch diese Geschichte mich mal wieder mit der Frage, warum, zurücklässt. Also ganz oft enden unsere Gespräche mit dem Gedanken bei mir, ja, aber warum? Aber auf jeden Fall super spannend. Ja, ja, tut mir leid, BND. Das ist jetzt dann wohl so. Christoph, ich danke dir sehr und ich freue mich schon auf die nächste Geschichte.
Danke dir, Steffi. Schönen Tag.
Bis dahin.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.